Mir ist ganz viel abgenommen worden, das finde ich gut, dann kann ich mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Genau, also was wir machen ist, wir machen sowohl digitale Selbstverteidigung, Schulungen für linke Anwältinnen, für linke Journalistinnen, aber auch für Aktivistinnen und Aktivisten. Aber was wir festgestellt haben ist, sich zurückzuziehen in die Selbstverteidigung ist eine Nische, die immer enger wird und immer schwieriger politisch zu verteidigen wird. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch in den politischen Diskurs mit einzusteigen, mit einer bewusst linksradikalen Position, die wir beziehen, und haben mit dem Disrupt und die Lead ist unser aktuelles Werk, haben wir versucht, die Veränderung, was sind die Transformationen sowohl der kapitalistischen Strukturen, aber auch der Herrschafts- und Machtstrukturen durch Technologisierung, durch Digitalisierung und insbesondere dann auch mit Blick auf KI durch die Anwendung künstlicher Intelligenz. Und die zentrale Frage, über die wir immer wieder stolpern, deswegen stelle ich sie direkt am Anfang, ist eigentlich die Frage nach der Neutralität von Technik. Es gibt eine Betrachtungsweise, die sagt, ja, wir können erstmal die Technik als neutral ansehen und alleinig der Anwendungsfall entscheidet hinterher darüber, ob das Ganze progressiv oder vielleicht eher rückschrittlich zur Anwendung kommt. Also der politische Gehalt von Technologie ist sozusagen nachträglich erst aufgeprägt. Das ist zum Beispiel eine Position, die wir bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zuhauf finden, hier von Herrn Mocek, dem Leiter des Arbeitskreis Technologie, vorgetragen, der also sagt, okay, wir müssen eigentlich, wir vertrauen dem wissenschaftlich-technologischen Fortschritt, aber wir müssen ihm eigentlich der Verfügungsmacht des Kapitals entreißen. Klingt ein bisschen altbacken, aber die Frage ist, reicht das aus? Ihr hört ein bisschen raus, dass ich wahrscheinlich eher ein Anhänger einer anderen Lesart bin und die geht ein bisschen auf Marcuse zurück, zu sagen, nee, Technik, Technologie beinhaltet schon ganz viel von dem, wie ich Gesellschaft gestalten möchte. Das heißt, es ist eigentlich ein Interesse, mitunter ein Herrschaftsinteresse, schon eingebaut in die Technologie. Und selbst wenn beide Lesarten, beide Betrachtungsweisen in der Lage sind, vielleicht den aktuellen Zyklus, den aktuellen Zustand des Kapitalismus und auch der technologischen Innovation zu beschreiben, habe ich den Eindruck, dass die erste Präsentation eher statisch ist, während ich hoffe, mit der zweiten Betrachtungsweise die Dynamik von technologischer Innovation besser begreifen zu können. Ich mache das an einem historischen Beispiel zunächst mal klar und dann gehen wir aber darüber, wie es denn aktuell eigentlich aussieht. Historisch, wenn wir uns anschauen, die Entwicklung in der zweiten Industrialisierung, das Fließband als Idee, komplexe Arbeitsprozesse zu zerhacken und nicht nur neu zu organisieren, sondern in erster Linie auch der Selbstbestimmung des Arbeiters zu entziehen, das war eine der Grundideen, die kam nicht vom Himmel gefallen, sondern die war explizit gefordert. Taylor 1911 in seinen Principles of Scientific Management hat gefordert, we want to make war on the autonomy of the worker. Wir brauchen Instrumente, die diese Kriegsführung, ich spreche jetzt bewusst mal seine Sprache, gegen die Selbstbestimmung des Arbeiters auch tatsächlich umsetzen können. Für ihn war die dann folgende Innovation des Fließbands und die Durchsetzung der Fließbandtechnologie auf ganz, ganz verschiedene gesellschaftliche Prozesse, nicht mehr nur im Arbeitsprozess, war tatsächlich ein zentrales Element des Kampfes gegen damals noch in einem anderen Gleichgewicht oder in einem anderen Kräfteverhältnis befindlichen Kapital und Arbeiter, Arbeitnehmer. Das heißt, wir sprechen ganz bewusst, vielleicht für einige von euch hier provokativ, von einem technologischen Angriff. Und wir werden sehen, dass dieser Angriff natürlich keine kohärente Position ist, die da lautet, hier ein Angreifer, wir die Angegriffenen, sondern es gibt A, um es komplizierter zu machen, eine Vielzahl von Akteuren, privatwirtschaftliche Akteure, staatliche Akteure. Und was wir vielleicht, um es vorwegzunehmen, bedrohlicherweise gerade feststellen, es gibt eine unangenehme Konvergenz verschiedener Lenkungsinteressen, die sich in diesem, wie wir es nennen, technologischen Angriff sozusagen ausdrücken. Es ist aber nicht so, dass wir von einem Angreifer sprechen und das Ganze zu sehr simplifizieren wollen. Trotzdem sprechen wir nicht mehr nur ganz neutral von einer technologischen Entwicklung, die wir betrachten müssen und deren Auswirkungen wir in irgendeiner Form gesellschaftskompatibel machen müssen, sondern wir reden in dem Sinne von Marcuse zu sagen, nein, hier gibt es eine schon inhärente Interessenslage und die bildet sich in der Technologie, in dem Innovationsprozess ab. Die aktuelle Fließbandtechnologie würde so aussehen. Also die digitalisierten Fließbänder nennt man heute so. Mit all ihren Bewertungsalgorithmen und all ihrem automatisierten Aufzeichnen der Performance der einzelnen Picker, die in diesen 20 Fußballfelder großen Hallen bei Amazon rumlaufen. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben mitgekriegt, dass Zalando für die Bewertung und auch für die Entlohnung der Arbeit durchaus noch weitergeht in seiner Vermessung und Quantifizierung von Arbeit. Also, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen diese Woche, dass sich gegenseitig Einschätzen der Arbeitsleistung unterschiedlicher Mitarbeiter wird sozusagen herangezogen. Also auch da sehen wir Elemente, die wir später wahrscheinlich mit großem Fingerzeig, oh, das machen die in China und das funktioniert dort, weil es eine autoritär formulierte Gesellschaft ist. Ganz viele von diesen Elementen finden wir bei uns auch schon. Okay, also das wirkmächtigste Instrument des technologischen Fortschritts ist im Moment, glaube ich, die Fusion von künstlicher Intelligenz, von Methoden dieser Forschungsrichtung zusammen mit dem Big Data. Aber das brauche ich hier nicht zu erzählen, das ist einfach. Wie wir uns dazu stellen und wie wir vielleicht die Frage der Neutralität in der Entwicklung von Software innerhalb des Bereiches künstlicher Intelligenz bewerten wollen, mache ich mal an einer Frage auf, die an uns gerichtet wurde. Hallo Çapulcu, ihr macht doch mit Computern. Wir haben das Problem, wir möchten ganz gerne den Lübcke-Mörder, möchten wir nachweisen, dass der, und zwar in den ersten 3 Wochen der politischen Debatte, als noch gesagt wurde, nö, das ist ein Einzeltäter, der ist für uns noch gar nicht auf der politischen Platte wahrnehmbar. Da gab es also aus antifaschistischen Kreisen gab es eine Gruppierung, die gesagt hat, strickt ihr uns doch bitte eine künstliche Intelligenz, eine Software, die in der Lage ist, den Lübcke-Mörder auf verschiedenen Großdemonstrationen der Neonazis in der Vergangenheit sozusagen zu finden. Erstmal ein sinnvolles und politisch sinnvolles Anliegen, um in die Debatte mit einzusteigen und zu sagen, nein, eure komische Einzelfalltheorie, Einzeltäterprognose, die stimmt mal wieder nicht. Also es wäre gut gewesen, schnell zu dem Ergebnis zu bekommen, ja, ein bekannter Neonazi, eingebunden in rechte Strukturen. Und trotzdem haben wir uns verweigert, nach einer längeren Debatte in die Entwicklung dieser Gesichtserkennungssoftware künstlicher Intelligenz einzusteigen. Und ich mache die ganze Debatte jetzt nicht auf. Das würde den Rahmen sprengen, weil wir natürlich länger als 40 Minuten diskutiert haben. Ich mache nur ganz kurz auf, woran wir sozusagen das festgemacht haben. Ich glaube, dass wir in 5 bis 10 Jahren anders entschieden haben. Es kann sein, dass in 5 bis 10 Jahren der Status der Entwicklung optimierter künstlicher Intelligenz zur Gesichtserkennung schon so weit einen reinen Werkzeugcharakter übernommen hat, dass wir alle damit jonglieren und sagen, ja, ist ein Tool. Lass es uns doch für sinnvolle Dinge anwenden. Unser politischer Gegner wendet es doch auch gegen uns an. Jetzt sind wir aber noch in einer Akzeptanzbeschaffungsphase, wo ich denke, das Miteinsteigen in diese Technologie und das Mitoptimieren verschiedener Algorithmen wäre eher ein Beitrag, der uns langfristig gegen uns spielt. Will ich einfach nur zur Anregung geben. Wir haben eine Reihe anderer Beispiele, die auch an uns herangetragen wurden. Einsatz von Drohnen auf der Sea-Watch zur besseren Erkennung ertrinkender oder zu ertrinken Drohender auf dem Mittelmeer. All das sind Beispiele, wo wir uns fragen müssen, ist die Technik, die wir da einsetzen wollen, ist das neutral oder begeben wir uns in einen politischen Diskurs, in dem wir dann automatisch auch so oder so Stellung beziehen? Das als eröffnende Fragen vielleicht. Ich mache jetzt eine Position deutlich, die so vielleicht versucht, sich gegenüber dem, was oft als Überwachungskapitalismus und so bezeichnet wird, sich ein bisschen abzugrenzen, zu sagen, nee, das Zentrale ist nicht das Erfassen und Bewerten von dem, was wir tun, sondern es geht weit darüber hinaus. Und wir würden mit dem Wort Überwachung, würden wir dem zentralen Charakter der Lenkung, Interessenlenkung, Manipulation von Meinungen und so, würden wir gar nicht gerecht werden. Und deswegen fange ich ganz sachte an, wie Interessenlenkung eigentlich im Alltag funktioniert. Und dann kommen wir zu den spannenden Sachen, China, Gesundheitssystem, USA. Ein ganz simpler Prozess, der die Soziologie Botifizierung nennt. Den sehen wir im alltäglichen Umgang mit digitalen Handlungsassistenten. Also, Botifizierung meint, also ein Bot, brauche ich, glaube ich, hier wahrscheinlich gar nichts zu erzählen, aber ein Programm, was so tut, als wäre es ein menschliches Gegenüber im Gespräch oder in verschiedenen Funktionen, meint hier aber nicht, dass die Botifizierung, dass ganz, ganz viele Prozesse zum Bot werden, sondern meint eigentlich eher, dass wir als humanes Gegenüber zum Bot werden. Also wir werden immer vorhersagbarer durch den Einfluss verschiedener Handlungs- und Assistenten im Alltag. Und das ist natürlich ganz simpel für all die Leute, die an prädiktiven Systemen programmieren. Das ist natürlich die Grundlage. Wenn wir hochindividuell reagieren würden, dann wären all diese Vorhersagesysteme bei Predictive Policing oder sonst was, wären ja gar nichts wert. Also der Rückzug oder der Rückgang von Individualität im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz, mit digitalen Handlungsassistenten, ist also nichts, was wir überraschend als Soziologen feststellen müssen, sondern es ist eher eine Geschichte, die natürlich eingeschrieben ist und auch gewünscht ist. Aber sie ist tatsächlich auch nachvollziehbar. Und das, was wir vielleicht hoffen, dass uns die eine oder andere Sorte von künstlicher Intelligenz zu einem reichhaltigeren Leben befähigen könnte, stellt sich eher so vor, dass die Reichhaltigkeit deutlich zurückgeht und die Uniformität der Interaktion eigentlich viel stärker im Vordergrund steht. Das ist harmlos. Das würde niemand sagen, oh, das ist aber neu. In dem Grad der Bewusstheit der Verhaltenslenkung einen Schritt weiter geht das, wenn man sich anschaut, wie, wir kennen ihn nicht, aber wir wissen teilweise, wie er funktioniert, der Facebook-Algorithmus, der Edge-Algorithm, wie der funktioniert. Und wir wissen ein bisschen was darüber, weil Sean Parker, eines der Gründungsmitglieder von Facebook, ausgestiegen ist, seine Kritik formuliert hat und aus der wissen wir ein bisschen, wie stark getriggert versucht wird, Leute auf dieser Plattform zu halten zu einem sehr provokativen Posting-Style zu animieren, um in der Debatte länger Fuß zu fassen. Klar, das Optimierungskriterium hier ist ein ganz simples, die Verweildauer auf der Plattform. Aber die Methoden dazu sind durchaus filigrane und die Mitarbeiterinnen von Facebook und Co. aus der Psychologie können einiges darüber erzählen und Sean Parker hat einiges offengelegt. Das fanden wir sehr interessant. Ich gehe jetzt mal zu einem, weil es hochaktuell ist. Nämlich letzte Woche wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Nicht verabschiedet, sondern es wurde im Bundestag verabschiedet. Es wird erstmal zur hoffentlichen Korrektur an die Länderkammer gegeben und wird entweder am 29. November oder am 20. Dezember diesen Jahres beschlossen werden. Das Gesetz zur digitalen Versorgung im Gesundheitssystem. Und ich gehe 3 Jahre zurück, um zu beschreiben, dass es dort schon bei dem ersten Primus in der Gesundheitsversicherung, nämlich der Generali Deutschland, gab es schon die Tendenz zu sagen, hey, wir müssen das Eigenbemühen unserer Versicherten in diesem Gesundheitssystem in den Vordergrund stellen. Wir müssen also einpreisen, wie stark bemüht sich jede von uns um ihre Gesundheit. Und das machen wir mit irgendwelchen Gadgets. Das erste Simple, was damals sozusagen in den Sinn kam, ist, wir verteilen umsonst solche lustigen Fitness-Tracker und schauen, sind die Leute bereit, den Haken zu setzen? Ja, übermittel auch diese Daten an die Generali, an die Krankenkasse. Und dann kann ich an einem Bonussystem teilnehmen. Wenn ich also unter Beweis stelle, dass ich mehr als 4000 Schritte am Tag laufe, dann bin ich ein Kandidat für den Bonus. Und der kann mir am Ende des Jahres 120 Euro bringen. Das klingt harmlos. Ein Bonussystem ist für uns auch keine Sache, die wir irgendwie großartig spannend finden. Wenn Bonus und Malus eingeführt wird, also auch negative Bepunktung, dann werden wir meistens ein bisschen hellhörig, auch wenn es ja eigentlich nur eine Verschiebung der Grundlinie ist. Also eigentlich ist es unsinnig, erst dann aufmerksam zu werden. Aber das ist der Fall. Und spannender wurde es dann, als im letzten Jahr Vivi, ein Zusammenschluss von 13 Krankenkassen, gesagt hat, uns läuft das alles zu langsam mit der elektronischen Patientenakte. Das, was ihr, lieber Staat, einführt. Wir wollen rechts überholen und wir stellen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen einen Gesundheitsassistenten. Also einer, der tatsächlich unser Verhalten bemisst, und das, dabei lässt man es auch nicht bewenden bei dem Bewegungspensum, sondern mit der Freigabe von Daten von Einzelhändlern möchte man auch wissen, wie wir uns ernähren. Also geben Aldi, Rewe und Co. auch die Daten raus, wenn wir einwilligen, an die Krankenversicherung, um herauszufinden, wie ernährt sich denn ein Mensch. Also ein weiteres System, ein umfänglicheres System, herauszufinden, wie stark ist denn jemandem sein eigenes Gesundsein wert und wie stark können wir das auch als Bemessung einpreisen. Das System, wo es hinführen wird, ich muss das leider kürzer machen, ich hoffe, dass wir heute Nachmittag in einem spannenden Workshop, auf den ich wirklich gespannt bin, zum Gesundheitssystem, dass wir da mehr zuhören können, mehr diskutieren können. Die Idee einer smartifizierten Gesundheitsvorsorge sieht eigentlich folgendermaßen aus. Die Krankenkassen sprechen unverhohlen davon, die freie Arztwahl ist als Goldstandard nicht mehr einzuhalten, sprechen vom Kostendruck und sagen, nein, wir müssen was vorschalten. Entweder die Appifizierung des Gesundheitssystems, das ist also auch im neuen digitalen Versorgungsgesetz festgelegt, die App sozusagen als Gesundheitsassistent mit ins Spiel zu bringen, die vorzuschalten oder den Telemediziner und erst dann werden wir zum Arzt, so die Zukunftsprognose, zum Arzt vorgelassen. Also eine Geschichte, die versucht tatsächlich per künstlicher Intelligenz, das ist eine KI, die in dieser App dafür sorgen soll, herauszufinden, was ist denn der Befund? Kann ich das mit dem Hinweis auf einen Tee zur Verdauung sozusagen abspeisen? Oder muss ich tatsächlich sagen, ja, okay, komm zum Arzt. Ein schwerer Eingriff. Und tatsächlich, wenn wir uns vorstellen, wie damals die Gesundheitskassen, die Betriebskrankenkassen gestartet sind, mit der Idee eines solidarischen Systems, niemand kann was für seine Krankheit, also wir müssen gemeinsam dafür einstehen. Also eine totale Unterminierung dieses Solidargedankens in der Betonung der Eigenverantwortung durch solche Gesundheitsassistenten. Also das ist ein spannendes Feld, wo wir auch nicht mehr mit dem Verweis auf China oder USA sagen können, oh, das geht uns nichts an. Wir haben sowas nicht wie Scoring-Systeme. Was hier drin ist im Kern, sind Punktesysteme. Punktesysteme, die unser Bemühen bewerten sollen. Auf der Basis übrigens, all das funktioniert nicht, wenn wir keine elektronischen Bezahlsysteme haben. Also unser Bemühen, wir bräuchten sowas wie diese Fitness-Tracker und die Übersetzung dessen im Einkauf, im Einzelhandel ist natürlich elektronische Bezahlsysteme, sonst weiß eigentlich niemand, wer hat denn jetzt die Stange Zigaretten gekauft und wer nimmt die auf sein Konto. Kommen wir jetzt zu dem, was wahrscheinlich alle kennen und in der Ausprägung, ich will das auch nur politisch bewerten und skizzieren, ich will das nicht im Detail darlegen, die Social Scoring Systeme aus China. Das ist der zurzeit weitestgehende Ansatz zur Bewertung von Alltagsverhalten. Also in der Verhaltensökonomie herauszufinden, ist etwas der Gemeinschaft förderlich oder vielleicht auch nicht. Nach welchen Prinzipien findet das statt? Das ist natürlich ein Code, der ebenfalls nicht offengelegt wird. Also wir können anknüpfen an die Debatte von heute Morgen. Und im Grunde genommen, auch wenn Frau Sommer jetzt nicht mehr da ist, machen wir bei der Betrachtung solcher Punktesysteme und bei der kritischen Betrachtung, machen wir nichts anderes als eine Generalisierung der von ihr geforderten, interne Logik. Die interne Logik nicht mehr nur eines spezifischen Programms, sondern die interne Denkweise einer ganzen, einer Branche von KI-Softwarelösungen und einer Reihe von Weltbildern, die dahinter stecken, die zu analysieren. Also, wir alle wissen, die waren im Feuilleton rauf und runter diskutiert. Wir wissen, dass es nicht mehr möglich ist, sich dieser Bewertung zu entziehen in China, auch wenn es jetzt gerade noch in einer freiwilligen Projektphase ist. Ab 2021 soll es pflichtbindend für alle in China lebenden Menschen werden. Und dieser Score entscheidet darüber, ob ich einen der beliebten staatlichen Jobs bekomme, ob ich den Hochgeschwindigkeitszug, den Interkontinentalflug bekomme, ob ich eine der geförderten Wohnungen bekomme, ja oder nein. Also zu niedrige Punkte bedeutet nein, nicht Teilhabe an ganz wesentlichen sozialen Prozessen. Es ist übrigens auch nicht mehr, das ist vielleicht das einzig Neue für Leute von euch, es ist keine Singularität mehr. China macht das nicht alleine, sondern hat in über 30 Ländern mittlerweile dieses Produkt, verschiedene Scoring-Systeme, die ja gerade noch in der Testphase sind, exportiert. Jetzt kann man sagen, oh, ganz schön wenig europäische Länder, die in dieser Liste auftauchen. Meine Prognose ist, dass diese Liste in 5 Jahren anders aussehen wird und wir keine großen Schwierigkeiten mehr haben, ähnliche Scoring-Systeme auch in vermeintlich liberalen Gesellschaften einzusetzen. Das ist meine dystopische Prognose. Ich hoffe, wir können die Realität abändern. Wie hatten die USA eigentlich darauf reagiert? Ein internes Firmenvideo der Forschungsabteilung Google X hat deutlich gemacht, es gibt einen gewissen Neid auf die Datenverfügbarkeit in China. Aber natürlich hat man Konzepte, die nicht großartig abweichen von der Idee und die uns zu etwas führen, worauf ich hinaus will, nämlich dem Behaviorismus. Die Idee, die auch dieser KI-Software, so wie Google sie sich vorstellt, mit dem Buch des Lebens, eine KI, die darauf basiert, zu sagen, das Leben ist deutlich zu komplex, um dass wir als Otto-Normalbürgerinnen in der Lage sind, eine rationale Entscheidung für all unsere alltäglichen Leben zu fällen. Also braucht es ein Expertinnensystem, und das heutige Expertensystem ist ein in KI gegossene Software, um eine sinnvolle Entscheidung zu fällen. Und das finden wir an vielen Dingen wieder. Also diese Ankündigung, merci, Detecting and Correcting Potential Errors in User Behavior als Maßgabe für diese Software, ist nicht etwa, dass wir falsch geklickt haben, sondern wir haben falsch gelebt. Das meint User Behavior. Jung-Chul Han, ein von mir geschätzter Philosoph, geht so weit zu sagen, eigentlich ist die Offenheit der Zukunft mit diesen Systemen, die die Zukunft so stark vorhersagen und auch in der Lage sind, unser Verhalten an den Zukunftsgedanken dieser Tech-Protagonisten anzupassen, die Konstitutivität, also die Freiheit der Handlung, ist damit nicht mehr gegeben. Und deswegen spricht Jung-Chul Han eigentlich gar nicht mehr weder vom freien Willen noch von der Person, die uns von der Sache unterscheidet, über die Selbstbestimmung dessen, was wir tun. Also das ist gefährdet, laut Jung-Chul Han. Und ich möchte ganz kurz jemanden vorstellen, der als zentrale Figur im Silicon Valley auch tatsächlich in der Lage ist, ein Weltbild, was sich dahinter verbirgt, in all seiner alltäglichen Arbeit als Risikofinanzkapitalgeber umzusetzen. Peter Thiel ist mit PayPal groß geworden und hat damit sein Geld gemacht. Peter Thiel ist aber weit mehr. Und auch wenn man das in den hinteren Reihen nicht lesen kann, ein komplexes Netzwerk, was Peter Thiel auszeichnet als Mitbegründer verschiedener Softwareinitiativen, aber insbesondere in seiner Funktion zu entscheiden, welches neue Start-up bekommt Geld und welches bekommt kein Geld. In dieser Funktion ist er sehr zentral und ich springe direkt aus Zeitgründen zu markanten Sprüchen, die eigentlich Thiel in seinem Weltbild auszeichnen. Demokratie und Freiheit sind unvereinbar und jetzt könnte man dann noch hoffen, dass er zu sinnvollen Rückschlüssen daraus kommt. Nein, Demokratie ist als Ballast abzuwerfen. Das bremst uns in der Entwicklung einer Gesellschaft. Demokratie ist kein gutes Konzept. Das Frauenwahlrecht war der größte historische Fehler. Gut, das ist, spricht für sich. Er ist im Wahlkampfteam von Donald Trump und er hält als Schwuler die schwulen Rechte in der Trump-Regierung auch für gesichert und gut abgesichert. Jemand, der also tatsächlich, und man könnte ihn ignorieren, wenn er jetzt nur für die Tech-Blase irgendeinen politischen Einfluss hat. Was wir aktuell in einer Forschungsarbeit versuchen nachzuweisen, ist eher nein. Es gibt leider eine ganz starke und immer stärker werdende Verbindung zwischen dem, was man mit Peter Thiel vielleicht als libertäres Rechtssein verstehen würde, so versteht er sich selber, hin zu einer Geschichte, die eher dem NRX, dem Neo-Reactionary Movement, anzusiedeln ist, also einer Bewegung, auf die sich die neue Rechte, die Identitären beziehen sich drauf, die Alt-Right-Bewegung in den USA. Also Peter Thiel ist Stichwortgeber für ein Weltbild, was da heißt, Staat zurücktrennen, keine sozialen Hilfesysteme. Eigentlich eher was, die nennen das Meritokratie, derjenige, der den besten Entwurf hat, hat auch die Entscheidung, wie die gesellschaftlichen Prozesse abzulaufen haben. Also so ein bisschen was Code is Law. Also wir gießen Gesetzmäßigkeit in den Code und diejenigen, die den besten Entwurf haben, dürfen auch bestimmen, wie die gesellschaftlichen Regeln abzulaufen haben. Also ein extrem rechtes Weltbild schon von sich, in dem aufgegriffen werden von einer extremen Rechte noch mal gefährlicher. Deswegen halten wir es auch für die antifaschistische Bewegung für dringend notwendig, sich mit diesen Weltbildern auseinanderzusetzen und nicht erst den Faschismus auf der Straße zu bekämpfen. Das meine ich aber nicht als Klugschissbemerkung, sondern das meine ich als Appell an uns alle. Also, was steht bevor? Wir befinden uns eigentlich eher in einer Retrotopie, meiner Meinung nach. Eine rückwärtsgewandte Entwicklung, die nicht in der Lage ist, ein fortschrittliches Soziales sozusagen in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich mit diesen Ideen des Behaviorismus eine total paternalistische, also eine bevormundende Position eingehen und sagen, okay, Ihr seid gar nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Unsere künstliche Intelligenz befähigt euch aber. Und es ist nicht ausgemacht, dass das Rennen unbedingt in einer irgendwie neoliberal oder liberalen Ecke gemacht werden wird. Im Moment sieht es mit der Dominanz von China durchaus so aus, als wäre auch mit der Fähigkeit, die China da gerade entwickelt, ein durchaus eher autokratisches System könnte auch an Popularität gewinnen und auch nach Europa schwappen, meine Prognose zumindest. Also ist es nicht offen. Grundsätzlich finde ich aber, selbst wenn wir verbleiben in einer Demokratie, sehe ich gerade andere Tendenzen noch auf der politischen Ebene. Und zwar die, dass wir feststellen, auch bei den Grünen gibt es einige Anwandlungen, die sagen, das fundamentale Klimaproblem, das Energieproblem, kriegen wir auch nicht gelöst darüber, dass wir appellieren, dass die Leute sich klimatechnisch irgendwie sinnvoll verhalten, sondern nee, auch wir würden gerne mit dem Smart City Konzept ökologische Konzepte per KI gerne anwenden. Auch da wird der Behaviorismus, das Nudging, das Bevormunden, der Paternalismus weitergetrieben. Also ich sehe da eine durchaus große Gefahr, dass wir auf der Ebene bei Sachen landen, die wir schon in den 50er Jahren bekommen haben. Alle Physiker wissen im Grundstudium, dass Fortbewegungsmittel, die uns in die Luft treiben, extrem viel Energie verbrauchen. Und trotzdem hält man nicht nur in den 50er Jahren, auch heute an solchen Konzepten zu E-Mobilität und anderen Dingen fest. Ich mache jetzt, weil ich nur noch 2 Minuten wahrscheinlich habe, mache ich etwas Ungewöhnliches. Ich werde den Grundzug oder die Skizze eines Bekennerinnen-Schreibens darstellen von einer Gruppe. Die Aktion muss uns jetzt gar nicht weiter interessieren. Es ging darum, um einen Brandanschlag auf eine zentrale Verknüpfung von Strom- und Datenverbindungen in Berlin im März letzten Jahres. Ich finde viel interessanter für unsere Fragestellung, bewegen wir uns hin zu etwas, was vielleicht totalitäre Züge bekommen kann? Oder wie verteidigen wir vielleicht demokratische Systeme? Da macht, glaube ich, dieses Schreiben eine ganz interessante Anleihe. Und zwar eine Anleihe, ich springe da direkt mal hin, eine Anleihe an den Faschismus. Wir alle kennen noch, IBM hat damals mit den Hollerith-Systemen 1933 tatsächlich die erste Volkszählung im Nazi-Regime sozusagen durchgeführt. Und zwar IBM mit der Lochkartentechnologie, nicht nur als Lieferant irgendeiner neutralen Technologie, sondern es gab eine enge Absprache, welche Klassen, welche rassischen Kategorien sollen in dieser Volkszählung abgefragt werden. Und die Umsetzung dessen im Lochkartensystem wurde mit IBM gemacht. Also IBM wurde für den Faschismus in Deutschland begünstigende Rolle auch nachträglich kritisiert. Aber jetzt kommt es eigentlich viel wesentlicher auf den Widerstand an. Der Widerstand war in der Lage, als er erkannt hat, dass die Erfassung jüdischen Lebens als erstes, dann auch die Organisation der Deportation von Jüdinnen und Juden und auch die Organisation des Ablaufs in den Konzentrationslagern. All das basierte stark auf den damals neuen EDV-Systemen des Hollerith-Systems, also IBM-Technologie. Und in Frankreich war es möglich, durch verschiedene gezielte Widerstandsaktionen diese Lochkartensysteme zu sabotieren, was, so die Autoren dieses Schreibens, dazu geführt hat, dass es nur 25% jüdischen Lebens war, was damals in Frankreich deportiert wurde, während es in Holland und vielen anderen Ländern deutlich höher Prozentsatz, also Holland 73% war. Also die Sabotage eines Erfassungssystems, was, und jetzt kommt ein bisschen die Analogie, die ihr vielleicht gerade etwas krude findet und in der zeitlichen Schnelligkeit vielleicht auch holprig wirken mag, die Analogie zu sagen, frühzeitig zu erkennen, Erfassungssysteme, zu welchem Zweck dienen sie, können wir uns im Widerstand politisch dagegen stemmen, ist es möglich, vielleicht auch bei den Scoring-Systemen, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, sie sind nicht per se faschistoid, aber sie tragen die Möglichkeit einer Totalität in sich, der wir frühzeitig begegnen wollen, dann müssten wir uns heute fragen, wann sind denn die Widerstandsfenster noch offen, wann sind sie vielleicht weniger stark gegeben. Das machte dieses Schreiben. Damit möchte ich eigentlich gerne enden und in der Debatte vielleicht um widerständige Strategien mit euch gemeinsam nachdenken, wie wir einer solchen Dystopie vielleicht begegnen können. Merci.